Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad. Auf dem Sternenberg, zmitzt im schönen Zürich-Oberland. Euches familienfreundlicher Restaurant mit Spielplatz. sonnenbad.ch.
In diesem Jahr habe ich einen grossen Fehler gemacht. Am Silvester habe ich gedacht, diesmal wollte ich so richtig auf den Putz holen. Und dann bin ich dort in Bern auf Schänzli und habe mir einen LSD-Trip organisiert und habe das geschmissen an diesem Silvester. Und dann bin ich auf einen furchtbaren Horrortrip gekommen.
Fenstergespräche. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
In der Schweiz gibt es keinen König oder Prinzen mit Adelsprivilegien. Also, die Namen haben sie wahrscheinlich behalten, aber die Titel haben keine rechtliche Bedeutung mehr. Ich bin sowieso nur der Diener, der Martin. Und bei mir ist jetzt ein richtiger Prinz. Tönt komisch, ist aber so. Herzlich willkommen, Prinz Amir Khalid.
Ja, danke vielmals, Martin. Ich bin gerne da.
Deine Wurzeln sind in Malaysia und im Appenzellerland. Und du, Bernerisch, wir haben schon gehört, was für eine grossartige Mischung. Fangen wir ganz vorne an. Deine Mutter, Trud, ist vom Appenzellerland auf einen Sprachaufenthalt auf London und hat dann einen Mann aus Südostasien kennen und lieben gelernt. Erzähl ein bisschen etwas zu dieser wunderbaren Liebesgeschichte.
Ja, das war schon ein bisschen speziell. Sie war dort unten in einem Aufenthaltsjahr, wollte Englisch lernen. Und so wie das halt ist, lernt man Leute kennen. England oder London dann zumal in den Ende 60er Jahren war der internationale Hub in Europa, wo sehr viele Ausländer auch studiert haben. Und sie hat immer schon als kleines Flair gehabt fürs Ausland und für andersfarbige Menschen. Das ist irgendwie in dieser Route, oder? Route kennen wir ja von der Bibel. Dort geht es um kulturüberschreitende Geschichten. Und meine Mutter ist so eine Frau, sie hat immer Freude gehabt. Meine Grossmutter erzählt, sie habe mal selten dann zumal jemand farbig in der Schweiz gesehen. Da ist sie fast ausgerastet. Sie müssen dort zu diesen Menschen, sie müssen anlängen, mit ihnen reden. Also sie hat schon immer ein Herz gehabt.
Aber es ist eigentlich nicht logisch, oder? Im Appenzellerland eher so ein bisschen wurzelig, ja, genau. Ein bisschen rural, ein bisschen ländlich.
Genau, genau.
Sie hat keine Ahnung, warum dass sie das gehabt hat, oder?
Nein, das wüsste ich auch nicht. Und das ist bis heute nicht banal. Also die ist aus so vielen Ländern und Kontinenten und lernt so leicht die Sprache und macht so leicht Kontakt mit Menschen. Das ist einfach traut und das passt irgendwie auch zu ihrer Geschichte. Und dort hat sie eben einen südostasiatischen Mann lernen kennen. Eigentlich über einen Freund von ihm hat sie ihn lernen kennen. Und die interessante Geschichte war ja, dass der Prinz Hamid, als er auf London geschickt wurde, von seinem Vater ja die Auflage hatte, einfach nicht mit einer weissen Frau zurückzukommen. Und Liebe ist halt stärker als Blut. Und er hat sich wirklich dort verliebt in Trud und sie ihn. Und das hat ein Verhältnis gegeben. Trud ist ja dann zurück in die Schweiz, ist aber dann plötzlich schwanger gewesen, hat sie gemerkt. Und dann hat sie dem Hamid, und sie hat ja nicht gewusst, wer er ist. Er hat das lang verborgen gehalten von ihr. Einfach um nicht irgendwie falsche Erwartungen oder einfach so einen Adelstitel oder so eine reiche Herkunft. Nicht, dass das ein Grund ist, dass jemand mit ihm auf Beziehung eingehen will. Und sie hat das ja lange nicht gewusst und sie hat ihm dann angerufen und gesagt, ich bin schwanger, was sollen wir machen?
Ui.
Und er von lauter Freude hat er gesagt, du, kein Problem, komm, wir heiraten, ja, so Freude, lass uns heiraten.
Und wie haben nachher die Leute rundherum reagiert? Also jetzt mal einerseits die Leute im Appenzellerland und natürlich auch die Leute zu Hause, in Malaysia. Wie haben die reagiert?
Ja, ich bin ja nicht dabei gewesen, aber so vom Hören und wie ich das ein bisschen erlebt habe, das ist tatsächlich so. So, meine Mutter, ihre Familie, das sind wirklich gut bürgerliche Schweizer gewesen. Der Vater ist in der Fabrik, hat er gearbeitet als Vorarbeiter, ihr Onkel hat Schafe züchtet dort im Appenzellerland. Also wirklich gute Schweizer und Schweizerinnen und dann ist mal schon mal das Problem gewesen. Sie ist ja noch nicht 20 gewesen. Dann zumal auch noch nicht ganz volljährig in dem Sinn. Und in England ist ja die Volljährigkeit ab 21. Das war mal das Problem gewesen. Dann so plötzlich nach einem Auslandaufenthalt noch schwanger. Und das noch mit jemandem, den man ja gar nicht kennt. Und dann noch von so weit weit weg. Wo? Was? Malaysia?
Das ist was, ja dort hinten unten, ja.
Ja, wenn man das überhaupt noch kann aussprechen oder überhaupt eine Vorstellung hat. Und, aber ich glaube, sie haben wirklich gut reagiert. Aber vor allem, als sie dann den Hamid, meinen Vater, getroffen haben, dann ist ihnen das Herz geschmolzen. Er war wirklich sehr offener gewesen. Er hat gut auf sie können zugehen. Er war eine Persönlichkeit gewesen. Das hat man schon gespürt, dass der Charakter hat, dass der einen gewissen Bildungsstand hat. Und er ist also wirklich sehr schnell aufgenommen worden, sehr herzlich aufgenommen worden.
Das ist jetzt die Appenzeller-Seite, also sehr offen reagiert. Aber eben er, die Hei, hat ja, Mai, bring mir keine Frau heim und dann noch schwanger. Wie hat dann die Seb-Seite reagiert?
Ja, also die andere Seite ist ja so gewesen, dass der Grossvater, sein Vater, der Tun Mustafa, er ist ja Chefminister gewesen zu dieser Zeit. Also er hat das höchste Regierungsamt im Land, im Staatsaba innegehalten. Er ist überhaupt ein grosser Politiker gewesen, der erste Gouverneur vom Land, der zweite Chefminister. Er hat Saba befreit von der englischen Kolonie und hat das ja der Malaysia zugeführt. Also ein grosser Mann und auch sehr ein devoter Muslim. Und darum ist ja die Auflage gekommen, weil er nicht wollte, dass sein Sohn einfach jemand anders als ein Muslima würde heiraten. Das wäre nicht die Frage gekommen. Dort war die Reaktion natürlich völlig negativ gewesen. Als er davon gehört hat, hat er ja sofort alle Finanzen gekappt. Mein Vater hat dann nicht mehr studieren können. Und er ist ja dann mit meiner Mutter in die Schweiz, nachdem sie geheiratet haben. Und hat ja dann in der Schweiz in der Fabrik gearbeitet.
Und die Mami, Ruth, hat ja erst nach dem Hochsieg eigentlich erfahren, dass er ein Prinz ist.
Ja, ich weiss nicht genau, ob vor oder nach, aber also dort drum herum.
Also, wie war denn das für sie gewesen? Plötzlich Prinzessin quasi?
Er ist ja um ihn gegangen, sie hat ihn geliebt und alles andere, das ist ihr nicht so wichtig gewesen und das nicht mehr ihr wirklich ab. Das ist nicht um das gegangen, es ist einfach plötzlich da gewesen und so in eine Familie hineingeheiratet, aber eben meine Mutter, die so offen ist, so flexibel, ich glaube, die hat das super gemeistert.
Und dann sind sie da in der Schweiz eben gewesen, dann sind sie zurückgekommen von England. Und ja, wie haben sie sich über Wasser gegeben? Also eben, du hast gesagt, der Vater, also dein Grossvater, hat quasi den Geldstrom gehabt. Ja, und jetzt, wie lebt man dann als junges Ehepaar?
Also sie haben ja eben zuerst bei der Grossmutter gelebt, sie, die aus dem Thurgau ist. Sie hat dann eben in Thun gelebt, am Thunersee, und darum mein Berndeutsch. Und dann ein Teil von meinem Leben bin ich dann dort in die Schule und habe dann auch das Berndeutsch aufgenommen. Und sie haben bei der Grossmutter gelebt und haben sich ja keine eigene Wohnung können leisten. Meine Mutter war natürlich mit dem Baby beschäftigt gewesen, hat nicht gearbeitet. Dann zumal haben ja die Mütter eher nicht gearbeitet, wenn sie natürlich Kinder hatten. Und mein Vater war in der Fabrik und hat einfach wirklich etwas zum Haushalt beitragen. Und ja, ich staune immer noch bei ihm, ab seinem Charakter, oder du bist du ein Prinz, kommst du in einem guten Haus. Er hat alles gehabt, was man sich wünschen kann. Und dann geht er aufgrund von dieser Situation, tut er sich fast ein bisschen erniedrigen.
Ist ja Demut.
Ja, Demut und geht in die Fabrik arbeiten, oder? Ja.
Und doch hat dann quasi Geburtsanzeige von dir dann das Herz vom Grossvater erweicht.
Ja, genau.
Was ist da passiert?
Denn zumal hat es ja wirklich nicht viel, sagen wir, farbige oder interkulturelle Ehe gegeben und farbige Kinder. Und als ich auf die Welt gekommen bin, so richtig ein typisches malaysisches Baby gewesen, mit schwarzen Haaren, schwarzen Augen, recht dunkle Haut. Und dann hat es im ganzen Spital, das hat mir meine Mutter erzählt, das ganze Spital war aufgeregt gewesen und sie hat gesagt, ein Negerl ist geboren. Entschuldigung, ich das Wort gebraucht, aber dann zumal hat man das noch dürfen brauchen.
Ja,
genau. Und sie das natürlich nicht können unterscheiden. Und das war eine riesen Freude rum gewesen. Und sie haben ein Foto gemacht und haben dann das an Tun Mustafa geschickt, so wie in einer Geburtsanzeige. Und es ist ja interessant, mein Vater ist ja sein ältester Sohn und ich bin ja dann sein ältester erste männliche Grosskind gewesen. Das ist sehr wichtig in dieser Kultur, im Sinn vom Erben und vom Weitergeben, von der Macht und von der Autorität,
so
Erstgeburtsrecht, ja. Genau.
Das Foto hat dann sein Herz erweicht und dann hat er ein Psychli gemacht. Was ist die Überlieferung? Was hat deine Mama mit dir erzählt, wo der Grosspapi dann da in die Schweiz gekommen ist?
Ja, denn zumal hat es ja keine modernen Kommunikationstechnologien gehabt, wie heute, weisst, Internet, WhatsApp und all das, was wir haben. Und dann eines Morgens ist ein Telegramm ist ins Haus gekommen. Also der Pöstler hat geläutet und hat ein Telegramm überbracht. Der Vater war in der Fabrik, die Mutter daheim mit mir. Und in diesem Telegramm ist gestanden: Ich, Dur Mustafa, komme heute in Zürich an. Bitte komm mich abholen. Und meine Mutter natürlich ganz aus dem Häuschen gewesen. Sie hat ja nicht können über Natel oder über das Mobiltelefon meinen Vater erreichen. Die hat sich parat gemacht, ist mit dem Zug auf das Zürich runter, hat dort gewartet. Er ist dort rausgekommen mit seinem Tross, Bodyguards und so weiter. Hätte natürlich sofort die kleine blonde Frau mit dem dunklen Baby erkannt, ist schnurstracks raus los, hat mich anscheinend aus ihrer Hand genommen, ist davon gelaufen. Und dann ist er wieder zurückgekommen. Wahrscheinlich hat er ein Gebet über mich gesprochen. Das ist so eine Tradition im Islam, Al-Fatiha. Und dann hat er gefragt, was mein Name ist. Und dann sagt meine Mutter, ja, sein Name ist Fritz, so etwas. Oder ich sage jetzt meinen richtigen Namen nicht. Aber auf jeden Fall ein deutscher Name. Und dann hat er natürlich überhaupt nicht Freude gehabt, einen deutschen, christlichen Namen. Und er hat gesagt, nein, sein Name soll von jetzt an Amir heissen. Und so habe ich dann meinen Namen bekommen.
Jetzt muss man ja wissen, der Grossvater, du hast es schon gesagt, also er war ein richtiger Staatsmann gewesen. Ein Diktator.
Ja, das gibt Schriften, die ich gefunden habe, auch von, vor allem auch von Missionaren. Ich habe ein Büchli da, wo von der Basler Mission geschrieben ist worden. Dort ist er also ganz klar auch als Diktator bezeichnet worden, als einer, der Christen verfolgt hat während seiner Regierungszeit. Er hat das Land islamisiert, hat alle Missionare aus dem Land geschossen. Ich habe das natürlich so nicht mitbekommen, aber jetzt erst im Nachhinein das erfahren.
Aber eben, ich meine, er hat eigentlich seinem Sohn verboten, da fremde Religion in die Familie zu bringen. Wie ist echt ihm zumut gsi, wenn quasi jetzt da eine andere Religion drin läuft?
Ich glaube, er hat sich eben von Anfang an Sorgen gemacht, hat sich Gedanken gemacht über das, was er seinen Sohn auf Europa geschickt hat. Aber wo er dann meiner Mutter begegnet ist, gerade dort am Flughafen und sie dann im Taxi innen waren, dann hat er ja ihr gesagt, du kannst mich Papa nennen. Und ich glaube, in dem Moment hat er sich das Herz geschlossen. Und auch meine Grossmutter, ihre Mutter, hat er auch das Herz geschlossen. Und er hat ja in den beiden auch einen islamischen Namen gegeben. Also meine Mutter dann Hamida geheissen, wie der Vater Hamid. Sie war dann Hamida gewesen. Und Grossmutter war dann Khadija, so wie die erste Frau von Muhammad geheissen hat. Und die mussten sich ja dann auch ganz offiziell konvertieren zum Islam in Saba. Und da hat er das natürlich als Propaganda ausgeschlachtet. Er hat eine grosse Fernsehsendung, das ausstrahlt im Nationalfernsehen. Und dann eine Botschaft quasi vermittelt, schaut sogar aus dem weiten, fernen Europa, werden Leute, Muslime, weil das die beste Religion ist.
Und dann haben die ja Zeitung auch zu Malaysia gelebt. Auch da hast du vielleicht gar nicht mehr so viel Gedanken daran, weil das Kindheit war, oder?
Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Okay. Doch, das ist ganz lebendig. Ich war bis etwa 10-jährig dort unten gewesen. Natürlich immer ein bisschen hin und her. Aber die ersten 10 Jahre habe ich vor allem in London und in Malaysia verbracht.
Und das ist lässig, Malaysia. Ich bin noch nie da gewesen. Wie ist es?
Ja, es ist ein tropisches Klima. Immer um die 30 Grad, immer super feucht, also über 90 Grad Luftfeuchtigkeit. Und du gehst raus und du bist flutschnass.
Und da hat Trud aus dem Appenzellerland gut können damit umgehen.
Ja, die hat das geliebt. Sie hat das geliebt. Irgendwie ist sie für das gemacht. Ja.
Und dann mit 10 sind wir wieder zurückgekommen in die Schweiz. Warum?
Ja, weil es schwierig ist worden in der Beziehung zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Und sie haben sich zunehmend davon verstritten. Das hat etwa die Richtung eskaliert, bis Blut geflossen ist. Also das ist wirklich heftig gewesen. Und niemand hat genau gewusst, was jetzt da los ist. Warum, dass die sich nicht mehr mögen, warum dass sie so Probleme haben. Natürlich hat mein Vater vielleicht Druck gehabt, weil er hat ja Nachfolge von seinem Vater Weller, ist in der Politik gewesen. Das ist sicher nicht einfach. Aber im Nachhinein wissen wir natürlich, dass eben die schwarze Magie ins Spiel ist gekommen. Es hat ja überall die getrockneten Frösche in den Kleidern von meiner Mutter gehabt. Unter dem Ehebett hat es getrocknete Frösche gehabt. Und da
was hat es mit diesen getrockneten Fröschen auf sich? Ich kenne das nicht.
Das ist wie ein Fluch. Und das braucht man im Okkultismus, in der schwarzen Magie, jetzt in diesem spezifischen Fall, um die Liebe und Beziehung von diesen zwei Ehepartnern kaputt zu machen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also ich kann sich nicht vorstellen, wie sich die am Schluss verschritten haben.
Das funktioniert?
Ja, krass. Ich kenne das einfach aus dem raus, aus praktischer Erfahrung. Ja. Sonst habe ich auch keine Verbindung zu dem Ganzen. Aber es hat funktioniert in unserem Fall, ja, auf jeden Fall. Ja. Weil die Frau, die ja das gemacht hat, hat ja dann meinen Vater geheiratet, nachdem dass meine Mutter eben mit uns zurück in die Schweiz ist. Und das ist ein paar Monate später gewesen. Also, das ist, sehr auffällig gewesen. Und dann hat er eine neue Familie gehabt dort unten. Und von dem Zeitpunkt an hat er auch nicht mehr zu uns geschaut. Er ist eben ein veränderter Mann gewesen. Er ist unter der Kontrolle von dieser zweiten Frau gewesen. Er hat auch kein Geld mehr geschickt. Also, meine Mutter ist dann eine alleinziehende, Mutter gewesen. Ohne finanzielle Unterstützung von ihrem Mann.
Und wie ist dir gegangen, zurück in die Schweiz? Also, weißt, so eine Identität, Heimat, wo hast du dich die Heimat gefühlt?
Ja, für mich ist das wirklich eine schwierige Zeit gewesen. Ich habe ja gesagt, dass es immer so ein bisschen hin und her ist gewesen auch. Ich habe, den kleinen Kindergarten in England angefangen, dann den Kindergarten in Malaysia und dann die erste Klasse in der Schweiz, die zweite, die dritte Klasse wieder dort unten und dann bin ich die vierte Klasse zurückgekommen. Und, da habe ich immer wieder müssen quasi frisch anfangen. Kaum habe ich mich irgendwo reingefunden, habe ich schon wieder das Umfeld müssen verlassen, neue Sprache lernen, neue Kultur lernen. Das war für mich recht schwierig gewesen. Auch Identität zu finden, war schwierig gewesen. Ich habe nicht genau gewusst, wo meine Wurzeln sind. Es ist bei so einem innerlichen Zwiespalt gehabt. Einerseits die Schweizer Mutter, andererseits die malaysische Kultur, die mich wirklich die ersten Jahre sehr geprägt hat. Und es war keine einfache Zeit gewesen. Zudem ich in der Schweiz vor allem auch immer geplagt geworden in der Schule von Klassenkameraden, weil ich einfach anders ausgesehen, viel verschlagen worden. Aber mein Vater ist dort auch, muss ich mal, ja, Kredit geben dafür. Als er das erfahren hat, hat er mich dann in Malaysia mit 6 in eine Karateschule da mit Erwachsenen. Es waren keine Kinder gewesen. Ich war das einzige Kind gewesen. Ich habe dort Karate angefangen lernen. Und dann, als ich dann in der dritten Klasse oder vierten zurückgekommen bin, habe ich natürlich schon 2-3 Jahre Karate trainiert gehabt. Und dann sind wieder die gleichen 2 Bullies auf mich zu, die mich wollen verschlagen. Aber diesmal konnte ich mich wehren. Und habe einfach müssen kurz zeigen, dass es jetzt nicht mehr die gleiche Situation ist. Dass ich weiss jetzt, wie ich mich wehren. Und von dort an haben sie mich in Ruhe gelassen. Wir sind sogar Freunde geworden.
Gut, als Kind nimmst du das ja nicht aktiv wahr. Also weißt du, wenn du 10, 11, 12, 13 bist, weißt du nicht, oh, in mir schlagen 8 Seelen oder 2 verschiedene Kulturen in mir. Wie hast du das gespürt dort? Einfach nicht dazugehören? Oder wie hat sich das angefühlt in dieser Zeit?
Ja, also das eine ist das mit dem anders ausgesehen. Das habe ich, die Leute reden mit einem Hochdeutsch und nicht Schweizerdeutsch, wenn sie einem zuerst begegnen. Also da merkt man, dass es da einfach eine kleine Distanz gibt. Dann natürlich auch religiös. Zum Beispiel habe ich dann, weil ich ja Muslim war, habe ich nicht am Religionsunterricht teilgenommen. Ich bin auch dort anders wahrgenommen worden. Und ich habe mich ja natürlich sehr stark mit dem Islam Islam identifiziert. Das ist mit dem, mit der Religion, wo ich aufgewachsen bin. Und der Islam, das ist ja nicht nur so eine Schublade Religion. Und dann bin ich aber sonst noch daneben, ein Schüler und habe Hobbys und so weiter. Sondern Islam ist eigentlich das ganze Leben. Das betrifft, wer du bist. Das betrifft, was du machst. Das betrifft, was du isst, was du dir im Fernsehen anschaust, was du gut findest, was du nicht gut findest. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen Christentum, wo wir einfach so eine Schublade haben. Das ist meine Religion. Ich gehe am Sonntag in die Kirche, aber durch die Woche mache ich ganz andere Sachen. Oftmals, oder? Ist das so? Aber im Islam, das ist permanent. Das ist deine Identität, das ist deine Kultur, das ist deine Religion, das ist alles. Und das habe ich schon sehr stark gespürt. Ich habe einfach gemerkt, auch dort bin ich anders erzogen worden. Und ich habe das aber auch gemerkt an diesen speziellen christlichen Feiertagen. Und eine schöne Geschichte war dann, dass ich im Fernsehen dann die christlichen Filme durfte schauen. Also Quo Vadis, die alten Monumentalfilme, Ben Hur.
Die Zehn Gebote, ja, und all, genau, das Zeugs. Ja.
Und das ist ja sehr christlich geprägt und der Jesus kommt dort auch vor und die Christen. Und ich muss sagen, es hat mich schon sehr fasziniert, wie die Christen in diesen Filmen porträtiert wurden. Die waren von den Römern verfolgt, die waren geschlagen worden. Und die Christen, die haben sich nicht gewehrt, sondern die haben so eine Demut gezeigt und auch fast eine Liebe sogar gegenüber ihnen finden. Und haben sie gesegnet statt verflucht. Und die Reaktionsweise, das war für mich völlig fremd, weil im Islam, da habe ich gelernt, vor allem in dieser elitären Familie, hat es geheißen, wir haben die beste Religion, wir sind die Stärksten, wir sind die Besten. Wenn uns jemand anderartiges irgendetwas will, dann tun wir sie unterdrücken, dann tun wir ihnen sagen, wer der Chef ist. Wenn die irgendjemand angreift, dann tust du die wehren und dann gibt's Rache. Also, in so einer Kultur bin ich aufgewachsen und dann sehe ich da das Gegenteil von diesen Christen, wie die dort reagiert haben. Sie sind ins Amphitheater gebracht worden und die Leute sind und einen nach dem anderen dort runtergefetzt. Und die Christen haben einander die Hand gegeben und haben Loblieder singen. Und ich habe gespürt, die haben nicht Angst vor dem Sterben, sondern die haben in den Himmel geschaut und ich habe gespürt, die haben eine Hoffnung. Die haben gewusst, mit dem Tod ist es noch nicht fertig. Und einfach die Sicherheit, die dort und die Ruhe und der Frieden und die Liebe, die ausgestrahlt haben, das hat mich so berührt.
Was hast du nachher gemacht mit dem? Also, es war ja dann so ein Hin und Her gewesen. Also, jetzt nicht nur zwei Kulturen, sondern auch noch zwei Religionen.
Ja, also, mit 6 habe ich mein Vater so vermisst. Ich habe ihn etwa 3, 4, 5 Monate nicht mehr gesehen. Er war in Malaysia, ich war in dieser Zeit in der Schweiz. Und dann habe ich gedacht, ich tue zu Allah beten und fragen, ob er schauen kann, dass mein Vater zurückkommt. Aber weil ich so geprägt war von diesen christlichen Filmen in dieser Zeit, hätte ich am liebsten zum christlichen Gott beten, innerlich. Irgendwie hat es mich zu ihm gezogen. Und dann habe ich gedacht, ich mache ein neutrales Gebet. Und habe so meinen Gebetsteppich ausgelegt, habe, glaube ich, noch ein christliches Symbol hergelegt, einfach so, und gesagt, ich tue jetzt einfach neutral, weil ich sage, Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich, dass morgen mein Vater zurückkommt. Und tatsächlich, am nächsten Tag macht sich Tok, Tok, Tok. Es klopft an der Tür, ich gehe die Tür aufmachen und mein Vater steht dort und sagt, Überraschung! Und ich bin wirklich aus dem Häuschen gewesen. Ich habe gewusst, Gott oder Allah hat mein Gebet erhört, aber ich habe mich auch hinter dem Kopf gekratzt und mir gedacht, welcher hat jetzt mein Gebet gehört? Und das ist dann so ein bisschen eine Lebensfrage für mich geworden.
Als Teenager sagst du nicht der Einfachste gewesen? Warum nicht?
Ja, eben, meine Mutter war ja dann mit uns zwei Buben in der Schweiz gewesen. Und ich denke, das hat eben schon mit dieser Identitätssuche gewesen. Auch vielleicht eine Art, in gewissen Bereichen Ablehnung gespürt. Ich war immer sehr gut in der Schule, recht intelligent. Und ich war mir auch sehr sportlich gewesen, habe dann weiter mit Kampfsport wieder angefangen, habe dann angefangen zu surfen, habe dann angefangen Breakdance machen und so weiter. Und ich habe wahrscheinlich gesucht, wo bin ich daheim? Was kann mir Identität geben? Wo kann ich mich profilieren, sodass die Leute mich vielleicht achten? Irgendwie so habe ich meinen Weg gesucht und das ist dann am Schluss so ein bisschen aufgrund von der Kulturen, Subkulturen, wo ich drin umgewandelt bin, wie zum Beispiel um Hip-Hop, da habe ich dann auch angefangen Drogen nehmen und so Sachen. Und das ist für meine Mutter schon nicht einfach gewesen. Ich war auch sehr eigenwillig, habe nicht gut gefolgt, habe sehr stark Kopf gehabt und sie hat es nicht einfach gehabt mit mir, ja.
Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist der ideale Ort für ein Familienfest oder einen Familienausflug. Kein Verkehr, ein schöner Spielplatz und eine Speiskarte, wo auch die Kleinen etwas Lustiges zu essen finden. Gasthof Sonnenbad, die Perle im Zürich Oberland. sonnenbad.ch.
Und dann hat dich wegen dem das Mami wieder zurück auf Malaysia geschickt.
Ist das genau. Der Grund? Ich war fertig mit der Grundschule, also die ZK abgeschlossen, bin dann auch in der Vorbereitung für das Gymi. Und in diesem Vorbereitungsjahr, ja, da bin ich dann kaum mehr gelehrt. Ich hatte sehr viele Auftritte vom Breakdance her, bin viel am Wochenende, ganze Wochenende weg gewesen. Sie hat da oben nicht gewusst, wo ich bin und ich habe mich auch nicht gemeldet. Ich habe da wirklich schon mein eigenes Leben geführt, sehr früh, sehr selbstständig gewesen. Und das ist für sie wirklich eine schwierige Zeit gewesen. Gäng bis, wenn ich dann daheim war, habe ich bis am Nachmittag um 1-2 geschlafen, weil ich übernächtig war oder habe müssen irgendwie einen Rausch ausschlafen. Und das war für sie wirklich schwierig gewesen. Und dann hat sie einfach gemerkt, dass sie kommt mit mir nicht zu Gang. Sie kann mir auch nicht helfen. Sie kann mir keine Zukunft bieten. Normalerweise hat jemand entweder eine Lehre angefangen oder eben einfach studieren, jetzt Gymi gehen und dann gehen studieren. Und bei mir hat das einfach nicht funktioniert. Und dann hat sie gedacht, jetzt schick dich zu deinem Vater, so soll er schauen. Vielleicht kann er es besser als ich. Und das ist der Grund, warum sie mich geschickt hat.
Und mit 19 sind dein Vater und du beide ganz mysteriös krank geworden. Was ist da passiert?
Er hat Herzprobleme gehabt, er hat sonst Schwächen gehabt. Ich habe plötzlich Fieber bekommen. Und zwar hat es nicht mehr aufgehört. Das ist über Wochen bei 40 Grad gewesen. Durch den Tag ist es manchmal ein bisschen runtergekommen, aber immer gegen Abend ist es wieder auf das 40 Grad rauf. Und ich hatte Medis gehabt, ich bin zu den Ärzten und niemand hat genau gewusst, was es ist und Medis haben nicht geholfen. Und man kann sich vorstellen, oder wenn du wochenlang nur noch 40 Grad Fieber hast, das schwächt dich. Ja, am Schluss bin ich wirklich nur noch in meinem Bett vegetiert. Kaum noch etwas gegessen. Ich konnte noch aufkönnen für aufs WC. Ich bin wirklich sehr geschwächt gewesen.
Was war es denn gewesen?
Ich weiss es eben nicht. Ich bin dann eingeliefert worden, ins Spital. Und sie haben dann das als Typhus diagnostiziert. Mein Vater war ja dort dann schon im Spital gewesen. Er war in der Intensivstation gewesen. Bei ihm haben sie auch nicht genau gewusst, was er hat. Er hat einfach Herzprobleme gehabt. Eines Morgens ist dann ein Onkel von mir erschienen, hat mich im Bett und gesagt, dein Vater ist jetzt heute gestorben. Aber man muss auch wissen, dass in dieser Zeit habe ich wirklich, weil ich gemerkt habe, ich bin am Sterben, habe ich angefangen zu Jesus zu rufen, das erste Mal in meinem Leben. Ich hatte ja schon lange eine Bibel dabei gehabt und die gelesen. Und ich habe gemerkt, und von dem, was ich gehört habe von meinen Freunden, von meinen christlichen Freunden in der Schweiz, dass Jesus der Einzige ist, der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist, der Macht hat, Sünden zu vergeben. Und so wie ich das verstanden habe, aufgrund von meinem Lebenslauf, habe ich gemerkt, ich komme wahrscheinlich nicht an einen guten Ort her, wenn ich so weiterfahre und wenn ich jetzt vor allem würde sterben. Und so habe ich einfach zu Jesus rufen und einfach um Vergebung bitten. Und dass er mir gnädig ist, falls dass ich sterbe, dass er mich doch würde ins Paradies akzeptieren, hineinlassen. Und ich glaube, das Gebet, das Suchen nach Jesus, das ist, glaube ich, mein Rettungsanker gewesen, dass ich dort nicht gestorben bin. Mein Vater hat es leider nicht geschafft. Er ist dort verstorben.
Rund um die Krankheit von dir und deinem Vater habt ihr ja einen ganz mysteriösen Verdacht.
Ja.
Da sind wir wieder bei den getrockneten Fröschen von vorher.
Ja, genau.
Was ist da die Geschichte dahinter?
Ja, also ich habe dann von ganz vielen Zeugen, von unseren Bediensteten, die wir von klein kennt haben, die haben mir dann gesagt, dass sie gesehen, dass seine zweite Frau immer wieder mal in die Küche gegangen ist und so Büferli und Sachen ins Essen hineingemischt hat. Sie haben auch gesehen, dass da Charms, also so Fluchgebet gesprochen sind worden und solche Sachen. Ich habe von Cousinen das Gleiche erfahren, wo sie ist ziemlich nach mit ihrer zweiten Frau und hat sie natürlich kennt und ihre Machenschaften. Also es war so ein bisschen der Plan gewesen, uns zu entfernen. Wir sind ja in der Thron- oder Erbfolge zuoberst gewesen, als Ältesten. Und dann hat das Ganze zu erben. Und das hat es ja tatsächlich dann auch geschafft. Interessanterweise, nach dieser Krankheit bin ich jetzt zurück in die Schweiz. Und ich bin dann in ein Tropeninstitut, habe mich von Herz, Nieren, alles durchchecken. Und die haben mir bestätigt, dass ich nie Typhus hatte. Weil das können sie nachweisen, wenn ich das hätte. Also das war eine Falschdiagnose gewesen im Spital.
Also sie sind vergiftet worden unter dem Strich.
Ja, dein Papi vermutlich,
ist,
ja.
Dein Papi ist gestorben. Wie war das da für dich? Wie ist das heute noch für dich?
Ja, für mich war das tragisch gewesen. Ich war bei ihm daheim. Er war sozusagen meine Zukunft. Ich habe gehofft, dass er mir einen Weg weisen tut. Dass er sagt, du, wir machen das, gehen wir studieren und dann habe ich diesen Plan für dich. Und auf das habe ich mich verlassen mit 19. Ich war selber in dem Sinn ein bisschen planlos. Und dann plötzlich stirbt er weg und somit eigentlich auch meine Zukunft. Und somit ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und ich habe dann nicht mehr gewusst, wie das so weitergeht. Ja.
Heute noch manchmal traurig, ob dieser Geschichte?
Natürlich, ja. Gerade jetzt, wo ich selber Familie, Kinder habe, denke ich, er hätte sicher Freude gehabt, das können, mitzuerleben. Er hätte sicher Freude gehabt, auch mitzuerleben, was aus mir ist worden. Das gibt mir manchmal schon zu denken, ja. Und ich hoffe schwer, dass ich vielleicht im Paradies, im Himmel, dürfte wieder begegnen.
Du bist dann wieder gesund worden, zurück in die Schweiz gekommen und einmal mehr Kulturhopping.
Ja, genau.
Bist du dann wieder zurück in die Schweiz gegangen?
Ja, es ist, gut, es war eben eine schwierige Zeit gewesen. Vater gestorben, ich noch eigentlich geschwächt von dieser Krankheit, erschüttert in meinem ganzen Leben. Aber meine Grossmutter, Schweizer Seite, die hat das wirklich super gemacht. Die hat mir sofort eine Lehrstelle noch organisiert, das KV. Und ich habe verspätet einsteigen. Also ich habe dann quasi im September, Oktober bin eingestiegen, obwohl die schon im August angefangen haben. Und habe dann damit wenigstens etwas gehabt, Struktur, ein Ziel. Habe dann die Lehre anfangen machen. Habe dann in dieser Zeit auch meine Jugendfreundin geheiratet. Wir haben sehr früh Kind gehabt, also schon während der Lehre. Und dann hatte ich natürlich schon einen guten Grund gehabt zum Leben, einen guten Plan, die Lehre jetzt arbeiten, dann verdienen, meine Familie versorgen, zu den Kindern schauen, zu der Frau schauen. Das hat mir schon einen grossen Halt gegeben. Ich bin aber dann immer noch in diesen schlechten Kollegenkreisen gewesen, habe immer noch etwa die Drogen genommen. Und dann in der RS nach der Lehre, dort hat es mich dann wirklich geständelt. In diesem Jahr habe ich einen grossen Fehler gemacht. Ich habe am Silvester habe ich gedacht, diesmal will ich so richtig auf den Putz holen. Und dann bin ich dort in Bern auf Schänzli und habe mir einen LSD-Trip organisiert und habe das geschmissen an diesem Silvester. Und dann bin ich auf einen furchtbaren Horrortrip gekommen. Das hat mich kaputt gemacht. Das hat mich so geprägt. In diesem Horrortrip hatte ich immer die gleiche Horrorvision gehabt. Ich bin am Arbeiten. Ich probiere, meine Familie durchzubringen. Ich muss die Lehre schaffen, damit ich das Ziel überhaupt erreichen kann. Aber weil ich jetzt den Horrortrip genommen habe, bleibe ich auf dem Ewigen. Ich komme nicht mehr runter aus dem Trip. Ich komme nicht mehr in die reale Welt zurück. Und dann ist mir der Teufel begegnet. Der Teufel, der mich verhöhnt, auslacht und gesagt, siehst du nur aus dir, ich werde sowieso nichts und dein Leben gehört mir. Und am Schluss habe ich keine andere Wahl, als mir selber eine Kugel in die Stirn zu schiessen und das Ganze zu beenden. Und dann hat es wieder von vorne angefangen. Und das 8 Stunden lang.
Danke vielmals.
Die ganze Nacht. Ach. Und am nächsten Morgen bin ich völlig kaputt gewesen. Psychisches Rack. Es hat Wochen gebraucht, mich von dem zu erholen. Ja, eigentlich über ein Jahr bin ich depressiv gewesen aufgrund von der Erfahrung. Und dann eben in der RS ist das wieder ausgebrochen, die Gedanken, wie ein Flashback. Und sie mich dann auch müssen aufgrund von psychischen Problemen entlassen. Vorzeitig. Ja, dann vor einem Militärpsychiater müssen, der hat das nochmal testet alles. Und ich habe einen ganz schlechten psychiatrischen Bericht bekommen. Wir können davon ausgehen, dass mein Leben nicht zu einem guten hätte rauskommen können. Aber ja, zum Glück hat da Gott etwas anderes wollen, was dann wirklich nicht mehr gegangen ist. Bin ich dann auch zu meiner Frau gekrochen, sozusagen. Sie war schon gläubig gewesen. Sie hat sich vorher schon taufen lassen. Das hat mich verrückt gemacht, dass meine Frau sich taufen lassen. Ohne, dass sie das überhaupt weiss. Obwohl sie ja Sympathie hatte gegenüber Christentum. Aber da hat sich etwas in mir gesträubt und direkt und ich weiss noch, ich bin richtig zornig geworden.
Was hat sich denn, also oder warum hat sich da etwas?
Ich weiss es auch nicht, ich kann das fast nicht erklären. Ich bin ja eigentlich sehr sympathisch gewesen gegenüber dem Christentum. Ich bin ja noch in dem Sinn Muslim gewesen, nicht in dem Sinn bekehrt, konvertiert oder was auch immer. Aber ich glaube, einfach, dass sie das ohne mich zu informieren gemacht hat. Das war so ein bisschen spontan taufig dort. Es ist sehr schwierig. Oder vielleicht sind das einfach die Mächte, die da gegeneinander spielen, die sich da geregt haben. Das ist schwierig zu erklären. Aber auf jeden Fall habe ich ihr dann gesagt, du, ich habe jetzt alles probiert. Ich habe jetzt ein Jahr lang probiert, gesund zu leben. Ich habe es probiert mit Meditieren, mit Kneipen. Ich habe aufgehört, Zigaretten rauchen. Ich habe mein ganzes Leben probiert, jetzt gut zu machen, aber ich komme nicht aus dem Loch raus, aus dieser Depression. Ich würde gerne, dass ein Christ für mich beten würde. Weil, ich mich erinnere, Gott hat mir ja schon mal zweimal geholfen. Einmal dort, wo ich für meinen Vater betet habe und das zweite Mal, wo ich so krank war und ich das dürfen überleben. Dann hat sie gesagt, sie hätte eine Broschüre bekommen, sie ging das schnell holen und dann ist dort gestanden, kommt und sieht, Gott heilt noch heute, er ist der gleiche gestern, heute und die alle Ewigkeit. Wir beten für dich, komm an unseren Gottesdienst, morgen am Abend. Wir sind dort hergegangen und dann ist dort ein amerikanischer Evangelist gewesen. Er hat predigt, er hat die Geschichte von Jesus erzählt. Und dann fragt er am Schluss, wer möchte seine Sünden vergeben lassen? Wer möchte Jesus annehmen und einen neuen Anfang machen mit Jesus? Und ich habe von Anfang an gespürt, das wollte ich, das ist heute Mittag, ich wollte das unbedingt. Und dann habe ich die Hand aufgehoben, dann sehe ich auch so die, die alle die Hand aufgehoben haben, vorgekommen. Und in dem Moment, wo ich vorgelaufen bin, da habe ich gemerkt, wie Tausende von Tonnen von Last von meiner Schulter abfallen und plötzlich eine Freude, ein Frieden, eine Befreiung in mein Leben ist gekommen. Ich kann dir sagen, ich bin dort vorne gestanden, ich habe geheult und gelacht gleichzeitig, mein ganzer Körper hat zittert. Ich habe nicht gewusst, was da mit mir abläuft, aber ich habe gewusst, etwas Entscheidendes ist passiert. Ich bin befreit worden von all dem, was mich da plagt hat, mein ganzes Leben lang. Und von dort an bin ich ein neuer Mensch gewesen, muss ich sagen.
Also vor einem Jahr probiert hast, loszuwerden, das ist alles weg gewesen. Das ist richtig geflickt. Richtig
alles weg. Richtig geflickt. 100% wiederhergestellt. Sogar so gut. Ich bin dann studieren. Ich bin dann Karriere machen. Ich konnte dann Verantwortung wahrnehmen. Ich habe immer bis am Mittag, am Sonntag geschlafen oder bis am 1 am Nachmittag. Das war so ein bisschen mein Rhythmus gewesen. Am ersten Sonntag bin ich, meine Frau ist eine Frühaufsteherin, aber ich bin vor ihr aufgestanden und gesagt, heute gehen wir in die Kirche.
ist es so, du hast ja vorher gesagt, dass im Islam lebt man die Religion intensiv. Ist nicht einfach nur eine Schublade, ist alles Religion. Machst du das mit dem Hintergrund jetzt auch im Christentum?
Definitiv. Gott ist für mich, ich habe ihn dort so stark erlebt. Und auch sonst überhaupt mehrmals. Und Er ist für mich wirklich immer präsent. Er ist die wichtigste Person und ich möchte mein Leben wirklich ganz an ihn ausrichten. So leben, dass er Freude hat, dass er Wohlgefallen hat, dass er geehrt wird. Und somit probiere ich schon ganz gezielt und bewusst spirituelles Leben, und ich mit Gott in Kontakt sein. Natürlich, wenn man arbeitet, ist man konzentriert. Oder wenn man mit etwas dran ist, ist man konzentriert. Aber ich habe immer wieder so Momente in meinem Leben, wo ich einfach den Kontakt zu Gott will haben und ich will mein ganzes Leben auch so ausrichten, nach seinem Willen, so zu leben, wie er ja, das für gut befindet.
Jetzt machen wir einen Sprung ein paar Jahre hinterher, wo du 32 warst. Du hast Familie, Studium abgeschlossen, topfit, wir haben es gehört, Breakdance und Kampfsport und alles. Und dann auf einmal ein Zusammenbruch, das Herz macht nicht mehr mit. Mm. Wie hat sich das angefühlt? Kein Power mehr, kein Pupf?
Ja, das war brutal. Das ist... Ja, und dadurch ist mein Leben wirklich noch einmal zusammengebrochen. Diagnose war ja Herzinsuffizienz. Die Ärzte haben gesagt, dass das unheilbar ist. Das kann höchstens noch schlechter werden. Das Ziel ist, das zu stabilisieren, so lange wie möglich. Ich habe viel Medikamente bekommen. Ich bin sofort krankgeschrieben worden. Ich habe ein paar Stockwerke können gehen, dann musste ich pausieren, wieder Atem holen, also bin ich richtig eingeschränkt gewesen. Und da bin ich schon auch in ein Loch hineingefallen.
Sind das Folgen von der mutmaßlichen Vergiftung?
Ja, das ist schwierig. Also der hat gesagt, der Grund für die Herzinsuffizienz sind unbekannter Ursache. Also sie haben nicht können sagen, von was das kommt. Schon ein bisschen mysteriös.
Es gibt ja nicht viel mit 32. Ja, also ja. Dann sollte die Maschine noch pumpen.
Ja,
oder?
Ja, genau. Ja, man weiss es nicht, es kann durchaus sein. Aber für mich ist das Leben dort wirklich zusammengefallen. Ich bin ja eine junge Familie gehabt. Ich habe gerade einen super Job neu angefangen. Ich dachte, ich mache jetzt Karriere bei diesem internationalen Konzern. Ich bin krankgeschrieben worden, das muss aufgeben. Ja, das ganze Leben ist zusammengefallen. Und irgendwie alle Pläne habe ich müssen an den Nagel hängen und wieder Gott abgeben. Aber über die Jahre ist es natürlich immer schlechter geworden. Zwischendrin habe ich sogar einen Schrittmacher bekommen. Und am Anfang ist ja das Herz etwa bei 50% Leistung gewesen von dieser Krankheit. Aber gegen Schluss ist es fast bei 10% unten gewesen.
Aber da liegst du ja wirklich nur noch im Bett und fragst dich, warum Gott und wann kommt jetzt das Wunder?
Ja, also ich habe das fast nicht mehr ausgehalten.
Also hast du auch geschumpfen mit Gott?
Ja, es war wirklich eine grosse Spannung in mir drin gewesen. Einerseits der Versuch, mit eigener Kraft vielleicht auch, den Glauben aufrechtzuerhalten, die Verheißungen und dass Gott da ein Wunder tun will. Und ich muss nur genug glauben. Und auf der anderen Seite die Realität, die medizinische, dass das Herz immer schlechter wird, dass es die Ärzte haben dann wirklich angefangen, über eine Herztransplantation reden, als letzte Option.
Und dann hat irgendjemand mal das Telefon geschaltet und hat geheissen, wir hätten da ein Herz, das passt. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, gell, wenn du so ein Herz bekommst, dann wartest und denkst, was wäre so der beste Zeitpunkt? Und ich habe mir immer gedacht, ja, Weihnachten, also als Weihnachtsgeschenk wäre ein guter Zeitpunkt. Oder an den Ostern, so symbolisch, oder mit Jesus sterben und mit ihm auferstehen, das wäre auch ein guter Zeitpunkt. Und tatsächlich am 1. April, an einem Palmsonntag, eine Woche vor Karfreitag, hat das Telefon geläutet. Und das Erste, was der Arzt sagt, ist, es ist kein April-Scherz. Wir haben wirklich ein neues Herz für euch. Wie geht es euch, Herr Khalid? Und ich sage, es geht mir gut, ich bin gesund. Wärt ihr offen und parat, euer neues Herz in Empfang zu nehmen? Und ich habe gesagt, ich bin so etwas von parat. Und ich habe so eine Ruhe empfunden, als ich dann mit meiner Frau ins Inselspital gefahren bin. Es hat wirklich auf der ganzen Welt Leute für mich gebeten. Die haben geschrieben, ich so einen Gebetschat gehabt. Und das ist, ich bin so drei gewesen. Und wir haben dort noch auf dem Schragen, wo ich dann parat gemacht wurde, wir haben noch gewitzelt und haben es noch lustig gehabt. Und dann bin ich dann weg gewesen.
Aber gleich auch ein bisschen Angst noch vorher. Oder einfach wirklich nur, das neue Herz kommt und alles ist Judihui.
Es ist natürlich schon so, oder? Dir wird dein Herz. Das Herz ist ja so unser Motor und unser Innerste. Und die Bibel redet so viel vom Herz, von unserer Seele und alles. Und das wird dir rausgenommen. Und dann wird ein neues Herz reingetan. Und das kann unter Umständen nicht gut gehen und so. Man macht sich schon seine Gedanken.
Also einerseits natürlich körperlich.
Körperlich, genau.
Andererseits eben auch übertreibt.
Ja, genau.
Weiss man eigentlich, von wem das Herz kommt, wenn man ein neues Herz bekommt?
Nein, in der Schweiz ist es so, dass sie das nicht bekannt geben, dass sie absolut anonym behalten, was auch gut ist, weil es hat in der Vergangenheit eben dann, sagen wir, schwierige Situationen gegeben, wo zum Beispiel der Empfänger sich bei der Familie vom Spender gemeldet hat und dann das Gefühl gehabt, ich bin ja dann euer Sohn oder was auch immer, oder sich einfach identifizieren hat mit der Person, die verstorben ist. Es gibt eine Geschichte von einem älteren Mann, wo dann gewusst hat, er hat es von einem jungen Mann bekommen und dann ist er gängig in die Disco, weil ich das Gefühl hatte, das Herz hat Freude, wenn er in der Disco ist. Also ja, man hat dann das wirklich aufhören.
Aber körperlich hast du es gut vertreibt, das Herz? Wie ist es dann im anderen, im Seelenbereich? Weißt du, dann musst du einen Schritt machen, oder?
Als ich dann erwacht bin, bin ich dann in der Intensivstation gewesen. Das ist wirklich das erste Mal, als ich es realisiert habe. Ich habe Gott gedankt, dass das Herz drinnen ist, dass ich es überlebt habe. Ich hatte das Gefühl, es geht mir einigermaßen gut. Ich hatte auch nicht Schmerzen gehabt. Ich habe als erster Nacht Jesus Christus wieder in das neue Herz eingeladen, als mein Herr und mein Erlöser. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass neben mir ein Muslim am Sterben war. Und zwar in seine Schwester, die ganze Zeit reingekommen und hat rumgeschreit und gesagt, gebt ihm einen Koran, mein Bruder ist am Sterben, tut das unter sein Küssi. Das ist so eine Tradition, oder? Wenn jemand sehr krank ist oder am Sterben ist, tut man einen Koran unter das Kopfküssi, einfach mit der Hoffnung, dass Allah da eingreift. Und mit dem neuen Herz habe ich dann als ersten quasi Dienstakt dürfen einfach für den Muslim beten, für den Sterbenden und ihn einfach begleiten im Gebet in dieser schwierigen Zeit. Und dann ist mir aufgegangen, dass Gott mir nicht nur ein neues Herz hat gegeben für mich zum Leben, sondern er hat mir wirklich auch ein neues Herz gegeben für Muslime. Weil vorher habe ich eigentlich nichts mehr mit dem Islam und mit Muslimen zu tun haben. Ich war ja verletzt, bin ausgestoßen worden von meiner Familie. Es hat mir schon etwas gekostet. Und dann habe ich gemerkt, Gott hat mir da auch eine Veränderung gegeben. Und so ist etwas Neues in mir auch geboren mit der Herztransplantation.
Jetzt gibt es ja noch eine Geschichte, dass auch noch du wieder von deinen Seenomaden-Vorfahren als Prinz quasi gefeiert worden bist.
Ja, genau.
Was hat das gemacht mit deinem Herz und wie ist das abgelaufen?
Ja, das war wirklich eines der stärkeren Erlebnisse in meinem Leben. Und ich hatte ja immer ein Anliegen gehabt, eigentlich für meinen Stamm, wo alles Muslime sind, 100%, die sind unerreicht mit dem Evangelium. Es ist auch sehr ein schwieriges Gebiet. Dort gibt es Seepiraten, dort gibt es extremistische Organisationen, da gibt es regelmässig Terroranschläge, Kirchen, die in die Luft gesprengt werden, Touristen, die entführt werden, sogar Polizei und Militär, die gefoltert und umgebracht werden. Also es ist aggressive, brutale Stimmung in der Sulusee, wo das jetzt, wo mein Stamm herstammt. Und Gott hat dort in den letzten Jahren wirklich eine Tür aufgetan, aufgrund von einer Missionsorganisation, einer Hilfsorganisation, wo ich aktiv dabei bin. Das ist AVC, Aktion für verfolgte Christen. Und ich sehe heute, wie Tausende von meinem eigenen Stamm von Ex-Muslimen sich zu Jesus Christus hinwenden als ihren Herr, als ihren Erlöser. Und das ist wirklich ein Traum, der für mich Erfüllung geht. Und letztes Jahr bin ich dort unten gewesen. Im November findet immer so ein Erntedankfest statt. Und dann im Festgottesdienst hat dann die Leiter, die haben mich dann vorgebeten. Und dann haben sie von Hand, wochenlang vorher, haben sie einen Prinzessmantel gemäss der Stammestradition für mich genäht. Gelb mit Purpur und Gold. Und dann haben sie mir das so feierlich angelegt, den Mantel. Und mich in ihren Stamm als Bruder und Stammesmitglied wieder willkommen geheissen. Und das war wirklich ein Highlight gewesen. Eines von diesen grossen Highlights in meinem Leben.
Prinz Amir, danke vielmals, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und alles, alles Gute. Merci.
Danke vielmals, Martin. Merci vielmals.
Danke auch vielmals an euch, die den Podcast gehört haben. Die krasse Geschichte quasi zum Schauen gibt es auch in einem Fenster zum Sonntagtag. Dort sieht man dann auch die Mami vom Amir, Ruth, wo die ganze Story eigentlich erst lanciert hat. Den Link zu der Sendung findet ihr in den Shownotes. Dort auch ein Haufen andere Podcasts verlinkt, die RF Media produziert, zum Beispiel Glaubenssache. Auch dort ein Haufen spannende Gespräche rund um den Glauben. RF Media finanziert sich mit Spenden. In den Shownotes auch der Link für eine Spende. Danke vielmals. Wenn euch die Podcasts gefallen, dann sagt es weiter, liket es und abonniert es. Merci fürs Dabeisein. Alles Gute und eine gemütliche Zeit. Fenstergespräche. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.